Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Das ist schon sehr wichtig, wenn man einfach weiß, man hat immer so eine zweite Meinung von einem guten Tätowierer. Es gibt einem halt einfach unglaublich viel Sicherheit und macht die Arbeiten besser. Ich wüsste, wenn der Basti weg wäre, würden meine Arbeiten 30% schlechter sein.
Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo Podcast wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Ink Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tätowier-Equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Leute, jetzt endlich nach 2 Wochen, leider Pause, Fadi war verhindert, kommt jetzt die nächste Folge und eine sehr besondere Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, unseres Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Und heute habe ich einen lieben Freund bei mir im Interview, den ich auch tatsächlich, wir haben uns bei einem iForno Podcast, glaube ich, zum ersten Mal so richtig kennengelernt, ne?
Ja.
Bei mir ist der liebe Julian Siebert. Julian, was geht ab?
Ja, hi. Alles gut soweit selber?
ja, geht. Krankheitswelle ist gerade, ich habe das Gefühl, seit einer Woche ein bisschen erkältet zu sein, aber sonst ist eigentlich alles cool.
Ja, merken wir auch im Laden, sind super viele Kunden krank.
Ist heftig, oder? Jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber bei uns ist so, also nach dem Sommerloch kam jetzt auf einmal das Winterloch und halt dazu noch Cancellation Season. Also es war echt wild.
Ja, wir hatten das auch bei einer Kollegin, die hatte einfach mal 4 Absagen die Woche. Alter. Wo sogar 2 quasi Neukunden dann auch wieder ausgefallen sind.
Oh nee, das war heftig. Oh, das war halt ja richtig bitter.
Das waren halt insgesamt 6 Absagen bei 5 Tagen bei einer Tätowiererin.
Wow. Was machst du dann? Das ist doch ein Wink mit dem Schicksal, einfach zu sagen, ey, weißt du was, ich gehe in die Therme, ihr könnt mich am Arsch lecken heute.
Ja, im Endeffekt, es war ganz cool, weil sie bastelt zurzeit mit dem Basti. Machen sie mit so Clay, so ja wie so Actionfiguren basteln. Oh. Und das macht ihnen halt super Bock und dementsprechend sind die, wenn dann mal quasi etwas Zeit ist, nehmen sie sich gerne die Zeit, um halt eben an diesen Figuren zu basteln.
Oh, das ist auch cool, ne? Machst du deine Ölmalerei noch? Weil du bist ja, wenn du nicht am Arbeiten bist, ja auch immer kreativ zugange.
Ja, ich habe jetzt letztens endlich mal wieder geschafft, was zu malen. Ich habe für die Bergen Convention in Norwegen habe ich jetzt das Poster gemalt. Das kommt jetzt dann bald raus und habe noch ein Bild von meiner Dame und einer Freundin gemalt. Auch relativ groß, so 1,20 auf 1,20. War auch mal wieder schön, ein bisschen Zeit außerhalb des Tätowierens zu haben.
Ja, hast du, also ist das bei dir jetzt immer noch so, dass du dich, also vielleicht muss man da ein bisschen ausholen. Julian ist ja einer der, das muss ich ja wirklich sagen, wenn ich von jemandem spreche, der viel arbeiten kann und der halt, von dem wir alle arbeiten lernen, dann ist es auf jeden Fall der liebe Julian. Und deswegen, ja genau, die Faust hoch. Wie ist denn das dann eigentlich? Also hast du danach, du tätowierst ja wirklich, also als du bei uns warst, 2-mal zum Guestspot, warst du um 11 Uhr morgens, hast du angefangen und um 2 warst du fertig und das Ganze dann 3 bis 5 Tage lang. Ist das so dein normales Pensum sonst auch?
Nee, das gar nicht. Also das war wirklich, weil ich ja bei euch die Chance hatte, zu Lockdown-Zeiten arbeiten zu dürfen. Und somit musste ich halt einfach die Zeit, die ich in Bayern nicht arbeiten durfte, musste ich halt einfach nutzen und dann musste man halt mal etwas mehr reinklotzen. Aber normal habe ich schon ganz normale Arbeitszeiten, also hält sich in Gänzen.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe es ja jetzt nur von einer Guestspot-Woche, kenne ich es nur, und von Convention. Convention ist auch immer für alle Leute, die das nicht kennen, das ist ungefähr genauso wie das, was ich gerade beschrieben habe. Julian ist sozusagen dann der Letzte, hinterher, aber du gehst dann auch noch irgendwie, du bist dann auch nicht so jemand, der dann auch einfach durchzieht, sondern du kommst ja dann auch mit, wenn man dann noch einen drauf macht, ne?
Ja, ja, klar. Also man muss ja irgendwie die Zeit auch nutzen. Und ich freue mich ja, wenn ich meine ganzen Tätowierer-Freunde, die ich nur auf Conventions sehe, wenn ich die dann sehe, und dementsprechend muss man dann natürlich auch die After-Hour nutzen, sozusagen.
Boah, da bin ich immer meistens da bin ich dann zu platt für. Wenn ich dann abends rumgesessen habe, vielleicht liegt es daran, dass dazwischen zwischen Arbeiten aufhören und dann auf Party gehen dann ein bisschen zu viel Zeit liegt. Ich weiß es nicht.
Ja, aber bei den Conventions, ich glaube, das erweckt dann auch oft einen falschen Eindruck, wie ich arbeite, weil mich Leute ja meistens auf Conventions so durchgehend arbeiten sehen und dann denken, dass ich so einen Rücken an drei Tagen so auf normaler Wochenbasis mache, dass ich halt irgendwie so jede Woche so ein bis zwei Rücken so komplett von Anfang bis Ende mache und dass ein Rücken somit auch nur drei Termine dauert. Was man aber natürlich immer bedenken muss, ist, dass ich auf einer Convention einfach teilweise doppelt so lange an einem Tag arbeite, wie ich im Studio normal arbeite. Und deswegen sieht es dann immer aus, als würde es schneller gehen. Also, oder als wäre das normal, dass ich so arbeite, aber es sind ja wirklich auch wesentlich längere Tage auf so einer Messe.
Wie lange arbeitest du dann sonst an einem normalen Tag ungefähr? So, wann bist du raus aus dem Shop?
Ja, also ich würde sagen, dass ich schon irgendwie 7-8 Stunden am Tag im Laden bin, aber von diesen Stunden halt jetzt nicht so lang arbeite. Also ich würde sagen, so aktiv arbeite ich vielleicht so 5 Stunden. Ja, aber das ist immer so ein bisschen abhängig, was man halt einfach macht. Also ich arbeite ja auch nicht jeden Tag. Also ich bin schon sehr runtergefahren.
Echt? Ja. Aber wie kam's? Weil, also ich kann mich noch dran erinnern, so eigentlich so einen großen Unterschied zu dem, was ich, wie ich dich sonst gesehen habe, habe ich die Male, wo wir zusammengearbeitet haben, jetzt nicht gemerkt. Ja, so nicht immer, ganz, aber.
Man nimmt sich's halt immer vor und dann wird's aber doch auch mal ein bisschen mehr, aber. Ja, also ich versuche schon zu reduzieren. Ich merke halt einfach, dass es über die Jahre auch nicht einfacher wird. Das ist halt schon anstrengend. Und auch wenn es Spaß macht, man merkt halt einfach, dass der Körper immer weniger mitmacht.
Aber da bist du ja, hast du dir jetzt dein nächstes Steckenpferd rausgesucht. So, wir haben ja jetzt schon in Stockholm die erste Freeletics-Einheit geballert. Und ich muss sagen, Sport kann man dir ja auch nicht nachsagen, dass du da faul wärst, ne? Also.
Ja, das ist jetzt so mein neues Ding. Da habe ich jetzt schon sehr Bock. Also. Ich mache das jetzt ja seit 2 Jahren sehr, sehr intensiv. Ich versuche halt wirklich inzwischen so 5 Tage die Woche Sport zu machen, wenn ich es irgendwie hinkriege. Und ja, man fühlt sich halt einfach viel besser. Ich hatte jetzt ja auch schon meinen zweiten Bandscheibenvorfall. Also es ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Aber dadurch habe ich halt einfach wirklich gemerkt, ich muss einfach was tun, weil Tätowieren macht es halt nicht besser. Du sitzt die ganze Zeit, bist immer irgendwie nach vorne gebeugt. Und wenn du dann einen Bandscheibenvorfall hast, merkst du es halt richtig im Kreuz. Und deswegen musst du halt dein Kreuz einfach mit Muskeln um die Wirbelsäule rum quasi unterstützen.
Was machst du da? Was ist so dein Grind? Weil gehst du normal pumpen oder machst du Funktionsfitness so? Was machst du da?
Ja, schon größtenteils pumpen. Also ich versuche halt immer 3-mal die Woche quasi so in Push-Pull-Beine-Bauch zu splitten und dann dazwischen halt 2 oder 3-mal Cardio.
Machst du beim Cardio, gehst du da lieber laufen oder setzt du dich aufs Bike?
Ja, aufs Fahrrad, weil ich da eben auch merke, Joggen ist für mein Kreuz die Hölle. Also auch wenn ich auf dem Laufband bin, man merkt halt immer diese Schritt für Schritt, diese Schläge auf die Wirbelsäule und das geht halt gar nicht und deswegen immer nur Cardio-Radl.
Ich habe das bei mir letztens festgestellt, als ich bei uns hier die Treppe des Todes hochgejoggt bin. So, ich habe im unteren Kreuz ist das immer so. Ich muss mal, glaube ich, noch Kettlebell-Swings oder sowas mehr einbauen, so dass der untere Rücken noch mal ein bisschen was abkriegt. Sonst kackt der ab dabei. Deswegen.
Deswegen sind für mich so Hyper-Extensions so das, was ich am liebsten mache. Also um meinen Rücken zu stärken quasi. Einfach so 20, 25 Kilo vorne dranhängen und dann einfach Hyper-Extensions, finde ich, ist so für den unteren Rücken echt das Beste.
Wie machst du das dann, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist? Ich glaube, das letzte Mal wart ihr in Thailand, ne? Oder auf der Chiang Mai Convention? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich habe im Endeffekt.
In China, oder?
Chiang Mai. Ja. Das ist in Thailand.
In Thailand, okay. Ja, gut, macht Sinn.
Das ist sehr nördlich. Also, es ist so ziemlich wir waren nach Chiang Mai in Chiang Rai. Und Chiang Rai ist wirklich so eine der nördlichsten Städte Thailands. Und es ist so in diesem goldenen Dreieck. So dieses Myanmar, Laos und Thailand. Und genauso da in dieser Ecke. Chiang Mai ist ein bisschen weiter unten, aber es ist auf jeden Fall im Norden von Thailand. Ist ganz schön. Also es ist halt mehr, also kein Meer, aber umso mehr halt quasi so Dschungel, Natur, könnte man sagen.
Ist das so, Asien, ist Thailand da dein Favorite oder wo fließt du da am liebsten hin? Also was ist da so für dich, wenn du sagst, boah, wenn es dir aussuchen könntest, dann nach Asien, da will ich unbedingt nochmal hin.
Also wir lieben ja generell Asien sehr, gerade auch unsere taiwanesischen Freunde. Aber urlaubstechnisch sind wir doch am liebsten in Thailand, weil es ist ja so ein bisschen, da wo es am besten schmeckt, ist der Urlaub auch am schönsten. Und wir lieben einfach Thai-Essen. Und ja, das ist halt einfach schön. Du hast super nette Leute, schöne Natur. Das Essen ist der Wahnsinn. Es ist entspannt. Deswegen sind wir schon am liebsten eigentlich in Thailand.
Inga hatte mir das mal empfohlen, weil sie gesagt hat, wir haben irgendwann mal drüber gesprochen, dass ich nach Indien eingeladen worden bin, auf die Neu-Delhi-Convention, glaube ich. Und sie meinte auf jeden Fall, bevor du nach Indien fliegst, musst du definitiv vorher nach Thailand, weil das ist so Beginner Asien, sonst kriegst du den Kulturschock deines Lebens auf jeden Fall.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Ja? Mhm. Wieso?
Ja, es ist halt schon so, als Asien-Tourist, der am Anfang steht, ist, glaube ich, Thailand einfach ein schönes Mittelmaß, weil es ist halt eben sehr ruhig, sehr wenig kriminell, sauber, größtenteils. Und das ist, glaube ich, ein guter Start. So, Indien ist auch schön, aber da muss man schon etwas
Erfahrung haben.
Ja, Erfahrung haben.
Damit. So ging es mir jetzt in Ägypten. Wir waren im September da und ich habe auf jeden Fall so 6 Tage gebraucht, bis ich so auf Kairo und auf Luxor, so auf die Gegenden, wo die jetzt nicht gerade Touri-Gegenden sind, so klargekommen bin. Weil es ist alles laut, es ist alles, jeder will irgendwie was von dir. Und du merkst erstmal so nach so einer Zeit, dass die Leute dann alle auch super freundlich sind und eigentlich auch nur, ne, die wollen halt auch alle nur leben und Business machen, so. Aber es ist erstmal so voll der Kulturschock auf jeden Fall.
Ja, ich finde, man muss auch immer so in dem jeweiligen Land, in dem man ist, erstmal so ein bisschen diesen Vibe abbekommen, wie die Leute sind und sich auch darauf einlassen. Man kann ja nicht erwarten, so, ich bin Deutsch und überall sollen sie sein, wie ein Deutscher ist. Also das wäre totaler Schmarrn und deswegen ist es schon immer so, finde ich, braucht immer so ein paar Tage, bis man sich so ein bisschen drauf einlässt. Einfach merkt, ja, ich bin woanders und dann lebe ich damit. Und dann geht das eigentlich auch immer ganz gut.
Da ihr ja auch relativ viel unterwegs seid, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wo bist denn du am liebsten auf der Welt? Also was ist so, jetzt mal Asien, okay, ist Thailand, aber was ist, wo du sagen würdest, boah, das ist Nonplusultra?
Also ich muss sagen, Asien generell ist schon so unsere Lieblingsecke, aber am vielseitigsten, wo wir bisher waren, kann man doch sagen, ist man einfach in Europa. Weil, nehmen wir jetzt mal Amerika, ich finde Amerika sehr schön, es ist sehr interessant. Du hast so von maximaler, krasser Natur zu dem krassesten Kapitalismus, Entertainment, hast du halt alles so, du hast so diese Extreme. Aber du bist halt in New York, isst einen Cheeseburger, fährst nach San Francisco, kriegst einen Cheeseburger und bist in L.A. und kriegst einen Cheeseburger. Und das kannst du halt mit dicker Pizza und Burritos noch weiter spinnen, aber das war's dann. Und da fliegst du halt in einem Kontinent mehrere Stunden.
Das ist krass,
und,
oder?
Genau, und in Europa ist es schon krass. Du fliegst halt eine Stunde und bist in Frankreich, Spanien, Griechenland, Skandinavien. Du hast halt einfach super krass viel verschiedene Kulturen. Das ist schon spannend, so die Bauwerke, die generelle Lebensart der Menschen. Das ist schon sehr, sehr geballt, sehr viel Kultur. Und das ist sehr schön. Also das hatte ich auch mit Benjamin Laukes, so ein Kumpel von mir. Der hat das eben auch ähnlich gesehen, weil der aus Australien ja kommt. Und da hast du halt eben was Ähnliches. Es sind halt sehr, sehr weite Strecken und es ist halt weniger vielseitig und deswegen ist er dann ja auch zu seiner Frau nach Griechenland gezogen, weil er diese Vielfalt in Europa eben auch so schön fand.
Ja, ich glaube, es ist auch einfach cool. Du hast ja hier eine viel ältere Geschichte als jetzt zum Beispiel die USA oder Australien, ne? Das heißt, du hast ja hier, also, oder nee, das kann man so nicht sagen. Ich sag jetzt so von einer ja, wie beschreibt man das? Also die indigenen Völker gab es ja da auch vorher, aber da gibt es ja zum Beispiel jetzt nicht das, was wir unter so Burgen oder so verstehen, weißt du, so solche
Städten. Genau. Du meinst die Länder, in denen der Kolonialismus im Endeffekt einfach die alten Kulturen zerstört hat und
genau, dann richtig.
Da angefangen hat, wo wir irgendwann
unser Freund das Christentum, das meine genau. ich.
Ja.
Ja. Aber ohne da, ja, weiß ich nicht. Ich denke mir halt manchmal so, das ist schon, wie die Welt wohl dann aussehen würde, wenn es das alles am Ende nicht gegeben hätte, ne? Das wäre auf jeden Fall schon witzig. Oder ja. Was heißt witzig, wäre es nicht für die meisten Leute, aber es wär schon irgendwie interessant.
Ja, aber ich muss trotzdem sagen, dass wir in der alten Welt leben. Also ich sehe Europa, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, so ein bisschen wie wenn ich in Italien, beispielsweise in Rom, wenn du das Kolosseum siehst. Und du einfach denkst, oh, das ist alte Kultur und so sehe ich ein bisschen Europa. Wenn man in Asien ist, wenn man in Taipei beispielsweise, in Taiwan ist, wenn man in Dubai ist und auf irgendwelchen Wolkenkratzern steht und einfach mal so nach unten schaut und sieht, was da für eine Technologie existiert, die wir in Europa, also irgendwie kommt es mir so vor, als hätten wir es so ein bisschen verpasst, den Anschluss. Kommt es mir schon
meinst
so vor?
Meinst du das? Nur
also,
weil man in der Stadt kein LTE hat, sondern Edge-Netz?
Nee, du merkst das einfach so, also ja, so Asien ist schon gewaltig weiter vorne. Und das fühlt man, wenn man gerade viel reist, merkt man schon so, ja, das alte, gute alte Europa, das ist schon alles so schön für sich, aber es kommt mir schon so vor, als würde sich die Welt schneller um uns drehen, als wir uns das so denken.
Wie ist denn das bei dir dann auch, wenn du, das ist ja eigentlich auch eine gute, nicht Überleitung, aber das leitet ganz gut in ein anderes Thema rein, gerade auch nochmal Thema Work-Life-Balance und so. Achtest du da mittlerweile drauf, dass du, sag ich mal, auch die Auszeiten nimmst und auch probierst, dich irgendwie kurzzeitig anders zu fokussieren? Einfach, dass du, ja, wie du sagst, es wird ja auch nicht einfacher, so zu tätowieren. Weißt du, wie ich meine?
Also ich habe wirklich angefangen, ich habe jahrelang einfach 6 Tage die Woche gearbeitet und das irgendwann dann einfach runtergeschraubt, dass ich mir einfach wirklich Tage aus meinen Wochen rausstreiche, dass ich die nicht mehr voll mache, weil das bei mir irgendwann so ging, man will es allen recht machen. Und im Endeffekt arbeitest du dann 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage und dann denkst du ja so, ja, oh, jetzt wartet er so lange, dann machen wir sogar noch 6 Tage und irgendwann bist du komplett voll, aber am Ende dankt dir auch keiner, weil der Nächste, der fragt, dem musst du dann ja trotzdem sagen, dass du jetzt gar keine Zeit mehr hast. Und das heißt, wegen 3, 4 Leuten machst du dich dann einfach so voll, dass du halt einfach über ein halbes Jahr lang einfach fast gar keine Freizeit mehr hast und gar keine Zeit für dich hast. Und deswegen habe ich mir da wirklich einfach fest vorgenommen und das ist auch dementsprechend aus meinem Kalender gestrichen, dass ich halt einfach feste Tage habe, wo ich nicht arbeite.
Werbung.
Freunde, ich möchte heute ein kleines bisschen über unsere Freunde noch von Killer Ink Tattoo Supply reden, die uns in dieser Folge dankenswerterweise wieder unterstützt haben. Und den meisten muss ich Killer Ink Tattoo Supply, glaube ich, gar nicht näher bringen. Das ist der führende Tattoo Supply in Europa mit einem riesen Angebot an Sachen. Bei Killer Ink bekommt ihr zum Beispiel Cheyenne Tattoo Equipment, ihr bekommt FK Irons Maschinen, ihr kriegt Kurosumi Farbe, ihr kriegt alles an Farbe, was ihr euch erträumt, alles Reach-konform. Alles super schnell geliefert und weil wir natürlich auch an euch denken, haben wir euch einen kleinen, aber feinen Deal ausgehandelt und zwar gibt es für alle Neukunden, das ist wichtig, also auf die erste Bestellung bei Killer Ink Tattoo Supply 10% Rabatt komplett auf alles. Ist das kein Angebot, Freunde? Wenn ihr euch zum Beispiel bei Cheyenne eine Sol Nova Unlimited kauft, sind das immerhin 100 Euro Discount, die ihr bekommt. Sagt ihr jetzt, jo, Maschine habe ich schon, ich brauche was anderes Cooles. Dann gibt es ja zum Beispiel das Sniper Tattoo Fotografie Set, was ihr sicherlich auch schon gesehen habt, was super hochwertig ist, muss man sagen, wo ihr auch mit dem Rabattcode alleine schon 40 Euro spart. Das ist schon, denke ich mal, ein gutes Wort. Und aus diesem Grund möchte ich euch jetzt nochmal nahelegen, besucht die Seite, wenn ihr noch nicht drauf wart, www.killerink.com. Kauft euch da, was ihr wollt, macht eine schöne Bestellung fertig und dann gebt ihr den Code TFTN10 ein und spart 10% auf eure erste Bestellung, auf das komplette Sortiment und das läppert sich schon, wenn man ein bisschen mehr bestellt. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ich bin selber auch Kunde da mit meinem Studio. Wir haben super viele Sachen und vor allem eine Menge Auswahl. Das ist nämlich das, was immer so ein bisschen das Problem ist, dass man sich sämtliches Equipment sonst in verschiedenen Shops zusammenkaufen muss. So nicht bei Killer Inc. Deswegen nochmal www.killerinc.com. Gebt da den Code als Erstbestellung wohlgemerkt, nochmal ganz wichtig, TFTN10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Shownotes. Dankeschön.
Werbung Ende.
Ich finde das aber auch krass, wie bleibt man, wenn man auch so ein Pensum fährt, vor allem über so eine lange Zeit, wie bleibt man da motiviert? Also, dass man jetzt sagt, ich meine, klar, wenn man erstmal drin ist so, aber dann wirklich, es ist ja so hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, dann ist die Woche rum, ne, dann pennst du vielleicht mal einen Tag aus oder so und dann geht dieselbe Geschichte ja wieder von vorne los. Wie macht man das, ohne dass man da den Bock dran verliert?
Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man mit anderen Tätowierern zusammenarbeitet. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte keine Kollegen, vor denen ich mich auch irgendwie beweisen muss, würde ich mich viel mehr hängen lassen. Und so, ich habe ja den Basti bei mir, das ist ja so mein längster Kollege und wir tauschen uns ja so extrem viel aus. Meine Frau hilft mir auch super viel. Also das muss ich auch wirklich sagen, meine Frau malt jetzt ja noch nicht so lang, aber hat einfach ein extrem gutes Auge. Und die kann sich Sachen anschauen und sie kann es vielleicht nicht selber zeichnen, aber sie sieht, wo was gut oder nicht gut ist und dann kann ich es quasi ändern. Und beim Basti ist es halt einfach, dass natürlich sein zeichnerisches Know-how da eben auch noch dazu kommt. Und ich weiß halt, wenn ich einen Entwurf zeichne, dann zeichne ich den natürlich für meinen Kunden. Also ich wähle ja meine Kunden immer anhand ihres persönlichen Wunsches aus. Mhm. Und dann müssen sie mir halt quasi vertrauen, was ich draus mache, so ein bisschen. Aber ab diesem Zeitpunkt male ich es dann eigentlich nicht dafür, dass es meinem Kunden gefällt, sondern dass es dem Basti gefällt. Weil, weil der Basti ist einfach ein sehr guter professioneller Tätowierer. Meine Kunden sind oft Tattoo-Begeisterte, aber ja quasi in den meisten Fällen keine ausgebildeten Tätowierer. Das heißt, sie vertrauen uns ja so ein bisschen und dann ist es so, ich denke, ich versuche sowieso das Beste für meinen Kunden zu tun, aber wenn ich jetzt noch einen professionellen Tätowierer begeistern kann, dann muss es ja zwangsweise meinem Kunden auch gefallen. Und das ist so der Punkt, was mich halt, also mir so diesen Drive gibt, dass ich halt immer weiß, ich habe da Leute, die das kontrollieren, was ich mache, die mir auf die Finger schauen und
die
das
dir nicht durchgehen lassen.
Genau. Wo ich halt einfach weiß, so, auch irgendwie so cheaten, dass ich irgendwie so, was weiß ich, irgendwelche Sachen aus dem Internet teilweise verwenden würde. Und ich denke, ja, mein Kunde, der sieht das nicht, wenn ich da jetzt irgendwelche so Bilder so reinschneide, so teilweise. Der Basti wird sofort sehen und dann würde ich mein Gesicht verlieren. Und deswegen achtet man da halt wirklich drauf, dass man einfach eine gute, saubere Arbeit abliefert. Und wenn die quasi einem Tätowierer gefällt, wie gesagt, glaube ich, dass sie meistens dann auch dem Kunden gefällt. Also die Quote ist zumindest sehr, sehr hoch.
Es gibt auf jeden Fall in dem Sinne, wenn dein Auge und deine Messlatte schon so hoch liegt, dann gibt es eigentlich wenig Gründe, wie du schon sagst, dass der Kunde dann nachher sagt, nee, finde ich kacke. Weil ich hatte mit Basti letztens noch das Thema, ich habe ihn gefragt, warum er seine Outlines zum Schluss macht. Das hat er mir dann erzählt hinterher. Und was ich bei euch halt richtig geil finde im Laden und was auch wirklich was ist, woran ich mich zum Beispiel erstmal gewöhnen musste, aber was ich im Endeffekt total geil finde, ist, dass man, du wirst gechallenged, so weißt du, weil ich finde es für mich zum Beispiel schwierig, wenn du ab einem gewissen Punkt oder länger tätowierst, sage ich mal jetzt über 10 Jahre, dann kriegt man selten nochmal so eine Kritik, wie man sie kriegen würde, wenn man Azubi ist, weißt du, was ja eigentlich schade ist, weil man lernt ja unfassbar dazu, wenn ich mir zum Beispiel überlege, wir haben also für die Zuhörer, ich habe mit Julian und Basti und den Girls halt ein B&B geteilt in Stockholm und den ersten Abend war das Thema Cover-Ups auf dem Tisch, ne? Und ich weiß, dass ich mit so einer Rübe danach rausgegangen bin und einfach dachte, geil, ey, wenn ich das durchgehend hätte, diese Möglichkeit, das zu machen, das ist so immens viel wert, weil da muss ich wirklich auch sagen, ne, das motiviert einen schon richtig krass. Und dann aber auch dann, also man muss ja auch erstmal dann ready wieder sein, weil es dann auch erstmal unerwartet ist, dass man halt auch mal ein paar Mal voll in die Fresse kriegt, so weißt du, und dann erstmal sagt so, ja fuck, aber ey, der Mann hat recht, weißt du, wie ich meine? Und das ist ja auch so eine Geschichte, die wenigsten Leute hinterfragen sich ja auf dem Level so.
Ja, das ist ja das. Es gibt ja zwei Arten von Kritik. Es gibt ja einfach nur, wenn einem was nicht gefällt und man redet das einfach schlecht. Also weiß ich habe einen Entwurf von einem Kollegen und ich würde einfach nur sagen, ja, finde ich scheiße, gefällt mir gar nicht. Das ist einfach unangebrachte Kritik. Und dann hast du konstruktive Kritik und an konstruktiver Kritik wächst du. Weil das ist die Kritik, aus der du lernst, weil man dir sagt so, hey, da könnte man noch vielleicht was machen. Was hältst denn du davon? Und genau für das muss man offen sein, weil konstruktive Kritik ist genau das, was einen Tätowierer wachsen lässt. Und das habe ich nach 18 Jahren, ist es immer noch so, dass ich jede Art von Kritik annehme, insofern sie halt auch wirklich konstruktiv ist. Wenn einfach nur sagt, das ist nicht gut, dann ja, schön. Wenn man sagt, ich finde es nicht so toll, weil, und ich verstehe warum, dann ist das doch ein guter Punkt, um dran arbeiten zu können.
Wie ist das, wenn du jetzt wirklich von einem Entwurf gemalt hast, so hast mal irgendwann gesagt, 30, 40 Stunden dauert das schon mal, bis der halt komplett fertig ist. Mhm. Und du legst ihn hin und Basti guckt drüber und er gibt dir eine, ich glaube nicht, dass das häufig vorkommt, weil dafür kennt ihr euch ja auch zu gut, aber so eine richtige, so eine Kritik, die wirklich wehtut, weil er vielleicht auch den Finger in die Wunde legt, wo du schon vorher wusstest, ja, ich weiß nicht so richtig, wie reagierst du dann?
Genau das ist eben der Punkt. Da muss man über sich hinauswachsen, weil man in den meisten Fällen ganz genau weiß, dass das richtig ist und dass er genau in die richtige Wunde gedrückt hat, weil das genau der Punkt ist, warum du mit deinem Entwurf nicht zu 100% zufrieden bist. Und wenn er das sofort findet und anspricht, werden das auch andere sehen. Und dann weißt du, okay, das war der Punkt. Und wenn er mir dann noch eine Lösung dafür geben kann, ist das doch das Beste, wenn man das zulässt. Weil wenn du halt einfach 30 Stunden an einem Entwurf sitzt, du kriegst halt einfach einen Tunnelblick und willst teilweise auch gar keine Kritik annehmen. Und das zuzulassen, macht dann quasi den Unterschied.
Das kann ich auf jeden Fall auch für unsere Zuhörer aus eigener Erfahrung sagen. Es tut dolle weh, aber man geht da stärker hervor, zumindest wenn man nicht ignorant ist und sagt, nee, die sind dumm, ich bin der Beste, sondern indem man halt wirklich sagt so, ja, die Ficker haben recht.
Ja, ich denke, als guter Tätowierer sollte man dafür offen sein und sich auch immer bewusst sein, weil das Leute, also Tätowierer oder Künstler allgemein gerne sehr persönlich nehmen, sie sich aber dennoch schon irgendwo bewusst sind, dass es ihre Arbeit verbessert. Keiner außer euch zweien sieht das. Der eine Tätowierer oder Künstler gibt dem anderen einen Tipp und wenn man den annimmt und die eigene Arbeit dadurch ja besser wird, was du danach dem Publikum präsentierst, ist eine bessere Arbeit.
Ja.
Und dass das quasi dir geholfen wurde, das weißt du und derjenige Tätowierer, der dir geholfen hat. Sonst sieht es keiner, aber jeder sieht, dass deine Arbeit besser ist als die davor. Und dessen muss man sich bewusst sein. So, schluck die Kritik und wachse. Und am Ende hast du ein besseres Ergebnis.
Wusstest du das von Anfang an oder musstest du das lernen, als du angefangen hast, mit Basti zusammenzuarbeiten?
Ja, es ist ja beidseitig. Also, wir haben uns schon immer einfach, wie gesagt, konstruktiv kritisiert und mal rutschen einem irgendwelche vielleicht gemeinen Worte raus, wenn man halt einfach so, gerade auch nicht den besten Tag hat, dann schaut man sich das an und dann meint man so, ja, also den Teil und dann kommt der Tätowierer und sagt gleich, ja, aber, und dann sagst du so, nee, Mann, nee, das ist scheiße. Und das ist dann halt schon so, boah. Und da hat man dann schon ab und zu mal so geredet, so, hey, wir müssen, so redet man einfach nicht. Und dann klärt man das einfach und ab da weiß man ja auch, man versucht halt einfach, das dem anderen immer so sanft wie möglich zu erklären.
Ja, das stimmt schon. Aber da muss man sich ja auch, wenn man dann, ihr seid ja da auch schon manchmal so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, ne? Und dann ist es ja auch cool, weil man weiß ja dann auch ganz genau, wie muss man jetzt den anderen anpacken, dass der, dass der die Kritik auch so nimmt, wie sie kommt.
Wir machen es halt sogar so, wie ich jetzt in Thailand war, hat der Basti gemeint, er hat einen neuen Kunden aus London, das muss einfach sitzen, ob er mir da Fotos schicken kann. Dann habe ich mir extra einen Wecker in Thailand gestellt, dass ich quasi schauen konnte, und habe ihm dann auch gleich eben in Echtzeit quasi zurückschreiben können, so, ja, hey, super cool, vielleicht da noch eine kleine Welle so vom Schwung her ein bisschen anders machen und dann passt. Genauso wie ich meiner Frau den Rücken ja gemacht habe, den habe ich komplett freihand gemacht und der Basti war nicht im Laden und es war dann so, ich kann auch meiner eigenen Frau nicht den kompletten Rücken freihand machen und dann passt da irgendwas nicht und sobald er es anspricht, es aber schon tätowiert ist, ist es immer drauf. Dementsprechend habe ich ihn halt dann auch angerufen und dann haben wir ein Video gemacht und dann hat er sich das Video angeschaut, dann haben wir nochmal telefoniert und das ist schon sehr wichtig, weil man einfach weiß, man hat immer so ein Backup, man hat immer noch eine zweite Meinung von einem guten Tätowierer. Es gibt dann halt einfach unglaublich viel Sicherheit und macht die Arbeiten besser. Ich wüsste, wenn der Basti weg wäre, würden meine Arbeiten 30% schlechter sein.
Ja?
Ja, definitiv.
Glaubst du, dass das bei euch auch ansteckt im Laden, dass du jetzt bei, ihr habt ja nun mal auch mittlerweile doch schon ein relativ großes Team und dass gerade diese offene Kultur dann da, dass das abfärbt auf die anderen, dass die auch anfangen so zu arbeiten und das zu integrieren?
Du musst bei uns so arbeiten. Du wirst kritisiert, aber eben konstruktiv und das musst du annehmen, weil wenn du es nicht annimmst, wird es dich halt irgendwann kaputt machen. Weil man dir natürlich immer irgendwelche Verbesserungsvorschläge macht und wenn du die dauernd nicht annimmst und man dir dann danach sagt, so naja, siehst du, hättest du es so gemacht, wie wir es dir gesagt hätten, wäre es besser geworden. Das merkt man sich halt auch und dann passiert sowas auch nicht mehr. Ja, und das ist aber das Schöne. Also wir merken immer bei Gasttätowierern, dass eigentlich jeder Gasttätowierer, der bei uns war, danach eigentlich sagt so, hey, das ist super schön bei euch, dass ihr euch so viel austauscht und so viel miteinander redet, weil das bei uns im Laden gar nicht so ist. Und das ist wirklich das, was wir von den meisten Tätowierern hören, dass das bei denen, also in deren Läden einfach nicht so ist. Und das ist eigentlich total schade, weil es bei uns ja so normal ist. Also es ist einfach Standard, dass man über die Arbeiten von den anderen redet. Aber viele machen das einfach bis heute nicht, weil man halt immer so dieses Ego im Weg hat. Mhm. Das ist ganz schade.
Ich glaube auch, dass das jetzt gerade so ein bisschen noch mal mehr überhand nimmt, wo die Szene noch mal so ein bisschen weitläufiger ist, als sie mal war. Weil Tätowieren, so als du angefangen hast, noch mal mehr als ich angefangen habe. Aber es gibt ja jetzt einfach so unfassbar viele und da auch welche, die halt eben... Ich habe letztens auf einer Convention noch zu einem Kumpel gesagt, als dann die auch jemand ankam und mir von seiner Großartigkeit erzählt hat, so, dann habe ich auch gesagt, ich brauche mir die Arbeiten gar nicht anzugucken. Ich weiß, der kann nichts. Weißt du, wie ich meine? Weil man halt eben so... Ich kenne niemanden, der richtig gut ist, der dir so voller Stolz seine Mappe zeichnen, hier, guck mal, na, das ist das Geilste, das ist mein Lieblingsbild, was jetzt gleich kommt. Sondern immer so, ja, zoom da nicht so rein und so, weißt du?
Da hatte ich auch letztens einen in Berlin, der hat sich auch mir vorgestellt und hat gesagt, hey, I'm a super famous artist, I have a very great, very big profile, I'm super famous for my tattoos. Und es war so, okay, ich will gar nicht wissen, was du machst.
Ja, genau.
Ist mir einfach wurscht. Weil ich einfach keinen guten Tätowierer kenne, der so redet.
Ja.
Keinen.
Ist ja auch unsympathisch irgendwie so nach dem Motto, ne?
So, hey, hallo, ich bin ein enterkrasser Typ. Richtig krass. Also wer will denn so, also mit so jemandem reden, bitte?
Das ist auch so eine Sache, die schätze ich an euch Münchnern so, das schätze ich an Mori, das schätze ich an Basti, das schätze ich an dir. So, ihr könntet's alle, aber ihr seid alle nicht so. Weißt du, ihr seid alle mega bekannt, ihr seid mega erfolgreich mit dem, was ihr macht und das auch absolut zu Recht. Aber es ist halt eben dieses Null raushängen lassen, was ich da so cool dran finde und woran ich mir halt, oder was ich für mich so auch so ein bisschen vorbildtechnisch einfach sehe, weil ich mir halt denke so, ey, geil, man bleibt die ganze Zeit offen für, und es geht halt wirklich um diese Sache, es geht darum, um das Endprodukt, dass das halt das Geilste überhaupt ist.
Ja, aber das ist ja eben nicht nur bei uns so, das ist so, wenn ich mir also einen tätowiere, den ich sehr, sehr bewundere, das ist die Filuino, ist ja eine gute Freundin von uns. Ja, die macht einfach wunderschöne Tattoos und die ist der entspannteste Mensch überhaupt und das ist eher dann auch etwas schüchtern, wenn man sagt, Mei, das ist so toll, was du machst, dann schämt sie sich eher und verkriecht sich und das ist halt einfach nett und das macht halt einfach, finde ich, gute Tätowierer aus, weil ein guter Tätowierer, glaube ich, immer jemand ist, der auch an sich arbeitet.
Ja.
Und dementsprechend auch nie so richtig 100% zufrieden ist. Und selbst wenn alle dir sagen so, boah, das ist der Wahnsinn, du siehst nur die schlechten Teile und du denkst dir so, wie könnt ihr nicht diese ganzen schlechten Teile sehen? Was findet ihr an meinen Sachen so gut? Und das hält einen aber so am Leben.
Weil ich mir geht dir das auch denke, so? Ja. Dass du jetzt sagst, irgendwie, zum Beispiel bei mir ist es so, ich gucke mir meine Arbeiten an, ich bin für den Teil, da freue ich mich drauf, mir macht das super viel Spaß, ich mache das fertig, ich habe jetzt, wie gesagt, vor geraumer Zeit noch Freehand für mich entdeckt, so mega geil, feiere ich total ab. Und dann ist es aber so, dann packe ich es ein oder auch nicht, guck's mir dann nochmal an und dann ist schon so, nee. Weißt du? Also du guckst nicht drauf und sagst so, boah, ich bin mega zufrieden. So du, für die Zeit, wo du es machst, macht's Bock. Aber dann ist es halt so, dann guckst du drauf und denkst so, ja, okay, geht aber besser.
Deswegen finde ich es gerade so wichtig, wenn man Freihandsache macht, die ich ja doch ab und zu auch mache, dass man immer noch mal Fotos macht von der Zeichnung, bevor man anfängt. Fotos, auch von mir aus so ein, zwei Videos in Bewegung und sich da dann wirklich nochmal ganz genau die Shapes und den Flow und so anschaut. Weil du oft in einem, also live vor dir, Sachen nicht so siehst wie auf einem stehenden Bild quasi. Also wenn das einfach 2D ist und du siehst es vor dir, siehst du viel mehr, ob du irgendwie irgendwelche Linien, die beispielsweise über Muskelpartien drüber gehen und somit so kleine Wellen schlagen. Das siehst du oft in Live nicht. Wenn du es aber auf dem Foto siehst, dann siehst du gleich, da sollte ich nochmal so ein bisschen korrigieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich immer davor, bevor man wirklich bei Freihand anfängt zu tätowieren, immer nochmal so ein bisschen einfach sich nochmal davon
so mal reißen bisschen, lässt.
Genau, sich so ein bisschen so von diesem Live-Eindruck distanziert und es nochmal so ganz klar auf dem Foto anschaut. Weil das ist ja im Endeffekt das, wie dein Tattoo am Ende dann noch aussieht. Das ist 2D meistens, also fotografierterweise.
Meine mich erinnern zu können, aber du machst ja auch deine Freihandarbeiten ja nicht sofort, also so spontan ad hoc. Die entwickeln sich ja nicht einfach, sondern du machst ja vorher ein Konzept, ne?
Genau, weil das ist ja gerade das, wenn ich mit zwei Händen aufmal, wenn ich jetzt noch, während ich mit zwei Händen aufmal, mir komplett Gedanken über den kreativen Part machen müsste, also was ich da genau hinmal, dann das wäre einfach zu viel. Also da würde ich einfach ja durchdrehen und so mache ich immer auf dem Foto meiner Kunden schon mal eine relativ genau ausgearbeitete Skizze, dass man halt schon mal sieht, so wie ungefähr sollte es auf dem jeweiligen Körper sitzen, dass man halt den Bodyflow auch von dem jeweiligen Kunden wirklich aufnimmt. Mal das relativ sauber, dass ich einfach weiß, wo ist schwarz, wo ist weiß, wo sind irgendwie bestimmte Farben. Wie passe ich es an den Körper an? Und dann male ich quasi mit beiden Händen mehr oder weniger ein Porträt sozusagen von meiner Skizze.
Aber warum machst du es dir ja nicht leicht und stencilst das dann einfach?
Weil ich finde, dass es, wenn man es Freihand aufmalt, du kriegst eine ganz andere Dynamik rein. Und wenn du was stencilst, ist es oft etwas steifer. Und du erwischt auch nicht jede Körperrundung genau. Das heißt, gerade wenn man jetzt so eine Front nimmt und nehmen wir jetzt mal einen relativ trainierten Mann und du oder generell eine Frau, wo du ja quasi eine hervorgehobene Brustform hast. Mhm. Wenn du quasi um eine runde Brust ein flaches Papier formst, wirst du immer Falten in dem Papier haben und dadurch knickt ja dieser Shape deines Stencils eh so ein bisschen. Und wenn du das Freihand aufmalst, kannst du es halt wirklich genau auf den Körper anpassen, weil der Körper auch nicht hundertprozentig symmetrisch ist.
Mhm.
Das heißt, das eine Schlüsselbein ist oft ein bisschen höher als das andere, dann stehen die Rippen vielleicht auf der einen Seite ein bisschen mehr raus als auf der anderen Seite. Und das, finde ich, kann man mit Freihand tätowieren, also mit Freihand aufzeichnen, einfach alles nochmal so ein bisschen besser akzentuieren und also sich mehr auf den Körper auch einlassen, dass man es wirklich so exakt auf den Körper aufmalt. Das ist halt wirklich wie so ein maßgeschneiderter Anzug ist und kein so ungefähr.
Ja. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist eben, wie du schon sagst, wenn du das Konzept auf dem iPad machst, ist gut, aber es ist so, es wirkt auf jeden Fall dann nochmal anders und wie du gerade gesagt hast, es ist halt dynamischer, wenn du es dann draufmalst. Das habe ich auch festgestellt. Das ist halt einfach, ich mache jetzt nicht direkt vom Aufbau her, mache ich das alles gleich, aber es ist irgendwie, es sieht halt nicht wie ein Sticker aus. So, es ist halt schon, es ist halt angepasst so.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen motivabhängig. Also wenn ich jetzt was, sagen wir, sehr Symmetrisches habe, sagen wir mal, Also generell so geometrische Tattoos. Safe mit einem Stencil, weil das soll ja wirklich 100% gleichschenklich sein. Da würde ich auf jeden Fall ein Stencil nehmen, oder wenn man auch so wie Mayonnaise, oder machst du ja auch sehr gern ab und an so kreisförmig angeordnete Letterings. Ja, das ist super schön, und wenn man da halt so eine Basis als Stencil hat, finde ich, ist das, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Sache, weil man halt einfach so einen gewissen Rahmen hat. Wenn man aber Sachen hat, die halt sehr frei sind, wie wenn du ein Lettering machst, wo du halt eben auch nicht schauen musst, dass es irgendwie alles genau gleich hoch ist und du es halt einfach dynamisch auf den Körper anpassen kannst, da finde ich es immer schöner. Und auch wenn ich mein Monsterzeug mache, da finde ich, ist es sogar wichtig, dass das Monster so ein bisschen schief ist. Weil wenn du so eine Maske machst und die ist wirklich so, die Augen sind genau gleich, Nase, Mund, alles ist gleich, es sieht mega steif aus. Ja, wenn du so ein schreiendes Viech hättest, das zieht ja irgendwie die eine Wange ein bisschen mehr hoch als die andere, dann ist irgendwie ein Zahn ein bisschen abgebrochen und irgendwie der Unterkiefer ist so ein bisschen seitlich gedreht, und dadurch kriegst du viel mehr Dynamik hin, dadurch, dass es ein bisschen schief ist.
Das stimmt eigentlich, ne? Aber macht ja auch Sinn, weil, wie du schon gesagt hast, nichts ist irgendwie symmetrisch, so ein Körper, weiß ich noch, wie ich mich das erste Mal, da habe ich schön richtig am Schlüsselbein ausgerichtet, alles schön mit dem Rechner so 100% exakt symmetrisch gemacht. Dann ist mir aufgefallen, als ich Stencil drauf gemacht habe, okay, die Brustwarze von dem Kerl ist ein Stück weiter unten als die andere. Schon sieht es komplett scheiße aus.
Ja, da muss man dann halt einfach noch ein bisschen rumspielen und korrigieren.
Ja. Das ist ja beim Lettering zum Beispiel der große Vorteil, da kann man da nochmal einen Schwung hinmachen oder so, da nochmal ein bisschen was mitnehmen, hier noch ausladen, na, das passt. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe letztens eine witzige Theorie gehört, und ich weiß, dass du genau das andere Lager bist, aber ich dachte mir, das wäre jetzt der perfekte Rahmen, um das zu droppen. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der ist auch Tätowierer, auch sehr gut, und sein Take zu einem Design war, dass er gesagt hat, man darf sich nicht zu sehr emotional in dieses Design halt nicht, also man darf da nicht zu viele Emotionen reingeben. Also es ist halt, seiner Meinung nach war es so, wenn du dieses Design halt emotionsloser und machst, wird es besser, weil dynamischer, als wenn du dich jetzt irgendwie, wenn du das zerdenkst und zu viel Herzblut reingibst. Zum Beispiel habe ich bei mir ein paar Sachen, wo ich sage, die habe ich gesketcht, so nebenbei, und die gefallen mir tausendmal besser als Bilder zum Beispiel, wo ich mich wirklich stundenlang hingesetzt habe und da richtig Herzblut reingepackt habe und die aber doch nicht dieses Fünkchen dann hatten, weißt du, dieses, was ist dein Take dazu?
Ja, also ich bin ja schon wirklich so, ich arbeite meine Designs immer sehr, sehr genau aus, auch um meinen Kunden einfach das Gefühl zu geben, ich habe mir wirklich Zeit genommen für deren Wunsch. Ich habe mich wirklich hingesetzt. Ich habe versucht, deren Wunsch so genau wie möglich auszuarbeiten, aber auf meine Weise. Und da ist es dann halt oft so, gerade wenn ich farbige Sachen mache, man kann es halt schon, wenn man so frei nach Emotionen unemotional einfach Farben dann nimmt, so ja, jetzt machen wir den Tiger heute mal blau und den Hintergrund orange, und dann sieht's halt irgendwie scheiße aus, dann ist es halt tätowiert. Und dann ist es halt ein Scheiß-Tattoo. Ich habe schon so viele Entwürfe gemacht, die einfach bis zur letzten Minute einfach nicht wirklich geil waren. Dann habe ich ein bisschen die Sättigung aus dem Hintergrund gezogen, habe das Hauptmotiv vielleicht etwas gesättigter als so die Nebenmotive gemacht. Hab dann irgendwie noch mehr Details in die Mitte und noch mehr verschwommenen Hintergrund. Das waren 5 Minuten Arbeit, und das war ein maximaler Unterschied, der das Tattoo einfach wesentlich besser gemacht hat. Und das hätte ich auf der Haut nicht machen können. Deswegen muss ich schon sagen, also jede Minute, die ich Vorarbeit mache, kann mir mein Kunde am Ende danken, weil es halt einfach nicht auf seiner Haut passiert. Und somit kann ich aber auch meinen Kunden alles erklären. Wenn mein Kunde sagt so, ja, ich bin nicht so der Blau-Fan mit dem Hintergrund, dann sage ich, naja, wenn wir kalten Hintergrund haben und einen warmen Vordergrund, kommt das Hauptmotiv halt einfach noch besser raus. Und somit kann ich Ihnen auch jeden einzelnen Teil des Designs erklären, warum es so aussieht, wie es aussieht.
Lassen sich die meisten Leute davon überzeugen?
Ja, Also ich würde sagen, meine Kundenzufriedenheitsquote, wenn ich Ihnen einen Entwurf zeige, ist, also ich würde vorsichtig sagen, bei, sagen wir mal, 98%. Also ich erinnere mich an ein Design in den letzten 10 Jahren, das ich gemacht habe, wo meine Kundin wirklich so dann ganz vorsichtig gesagt hat, das ist leider nicht so ganz das, was sie eigentlich wollte. Und da erinnere ich mich dann, also wie sie es sich angeschaut hat und gewartet hat, dachte ich mir schon so, boah, irgendwas.
Fuck.
Ja, genau. Und dann hat sie, habe ich einfach so eine düstere Meerjungfrau gemacht, die ich auch tätowiert habe. Ich habe beide tätowiert. Und mein Wannadoo, die letzte, die ich quasi hochgeladen habe, habe ich meiner Kundin damals gezeigt. Und dann meinte sie, haben wir nicht gesagt, ein bisschen mehr kitschig und ein bisschen Perlen und sowas? In meinem Design ist nicht eine Perle. Und dann ist mir so gekommen, so fuck. Aber die kam aus Norwegen, die war von sehr weit weg und deswegen haben wir nur per E-Mail damals noch geschrieben gehabt. Und ich habe halt einfach wirklich irgendwie so 2 kleine Sätze überlesen, die irgendwie hießen, viel Schmuck und super kitschig.
Oh je.
Gar kein Schmuck und düster. Problem.
Einfach die Wimpern noch ein bisschen länger gemacht, so weißt du, die Augen ein bisschen was größer.
Und da muss ich echt sagen, das war auch einfach mein Fehler. Also ich habe auch gesagt, es tut mir leid, ich habe das echt irgendwie, aber ich hatte ja damals noch gesagt, so wenn wir das nur so über E-Mail machen, sie nicht zum Aufzeichnen extra kommen muss aus Norwegen, soll sie am Freitag kommen und wir tätowieren am Montag.
Mhm.
Ja, und dann habe ich mich halt einfach Samstag und Sonntag in den Park gesetzt. Das war zum Glück Sommer. Und habe halt einfach mal 2 Tage ein komplett neues Design gemacht.
Krass.
Ja. Aber es hat dann mir gepasst.
Ja,
also sie ist quasi nicht ohne Tattoo nach Hause gefahren. Das ist es eben so. So, ich habe auch gemerkt, das ist mein Fehler. Also muss ich die noch ausbügeln. Da kann meine Kunde nichts dafür. Dann muss die nicht hier ohne Tattoo nach Hause fahren. Dann ist halt mein Wochenende jetzt komplett Zeichenwochenende. War ja selber schuld.
Was ist dein absoluter Nummer-1-Tipp für jemanden, der anfängt zu tätowieren gerade? So, womit kommst du am allerweitesten?
Ja, was wir schon davor gesagt haben, im Endeffekt konstruktive Kritik annehmen. Also das ist wirklich das, was man lernen muss, dass man einfach immer offen für Kritik ist und immer versucht, irgendwie weiterzukommen, indem man Hilfe auch annimmt. Wer keine Hilfe annimmt, bleibt irgendwann einfach stehen. Oder kommt erst gar nicht so weit, dass er überhaupt richtig anfängt.
Na, wenn du dir anguckst, das ist auch zum Beispiel so, ist mir mal aufgefallen bei vielen Leuten, die dann so ihren Hype haben, wo die Arbeiten danach gigaschlecht werden, weil die einfach dann offenbar selber davon überzeugt sind, dass es jetzt geblickt haben irgendwie, ne?
Ja, das merkt man auch oft bei sehr guten Tätowierern, die dann halt so ihr Ding gefunden haben, dafür super gehypt werden. Aber sich dann nicht mehr weiterentwickeln. Und dann hast du halt so immer das gleiche Design, also immer den gleichen Aufbau, einfach nur immer ein bisschen anders, so von der Zusammensetzung. Es ist halt irgendwann langweilig.
Ja. Gibt's von den Sachen, die du jetzt noch nicht kannst, gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne können oder lernen? Das ist sowas, was noch auf deiner Bucketliste ist.
Mei, was ich immer sehr, sehr schön fand und nie konnte, ist einfach Lettering. Also, weil Letterings sind halt wirklich was einfach super, super viel Können braucht. Das ist immer so, also ich hatte schon Gasttätowierer, die gemeint haben, so, ja, also wenn ihr mich voll bucht, dann nur Porträts und sowas, also so Sachen wie so Letterings, das machen sie nicht, das ist für sie keine Kunst. Und es war so,
okay, Boomer.
Ja, und es war halt so, ich tätowiere seit 12 Jahren und kann keine Letterings. Ich würde sie vielleicht können, wenn ich mich halt 10 Jahre lang damit auch beschäftigt hätte.
Das stimmt aber nicht,
halt
dass
immer
du
sie so
nicht kannst.
Also meine Letterings sind schon sehr semi-gut.
Also, du könntest jetzt nicht Lettering Artist bei dir in dein Instagram-Profil schreiben. Das nicht. Aber ich kann ja jetzt, ich habe letztens mal oder jetzt schon 2-mal einen Workshop gemacht so zum Thema Lettering. Und wenn ich mir da angucke, was da bei Leuten passiert, dann muss ich wirklich sagen, da bist du aber ganz oben mit dabei bei den Sachen.
Also unter den Blinden ist der Einäugige der König.
Ja, genau, richtig. Manchmal, es kommt ja darauf an, aber wir wissen ja auch beide, du bist zu ehrgeizig dafür, um nicht damit zufrieden zu geben.
Ja, das ist halt eben, man kann halt, also wenn ich was mache, dann mache ich es halt einfach richtig. Und dementsprechend, ich hatte Probleme, beispielsweise Schlangen zu malen.
Ja.
Ja, und dann habe ich mich halt einfach in einem Urlaub in Vietnam, habe ich mich halt einfach mal 7 Tage an den Strand gesetzt und habe 7 Tage lang von 10 Uhr früh bis 8 Uhr abends habe ich einfach Schlangen gemalt. Eine Woche lang. Nichts anderes gemalt. Ich habe mir quasi meine Lieblingstätowierer und Zeichner angeschaut, wie die Schlangen malen. Dann habe ich mir gedacht, okay, das Auge finde ich cool, die Zähne finde ich cool, da finde ich die Nase cool, da finde ich den Körper cool. Dann habe ich einfach mal eine Woche nichts anderes gemacht, außer Schlangen zu malen. Und schwuppsdiwupps waren die Schlangen vielleicht nicht perfekt, aber auf jeden Fall wesentlich besser als vor dieser Woche.
Und das ist schon mal weitergekommen, ne?
Ja, genau. Aber dass ich jetzt hier Snake Artist in mein Profil schreiben würde, würde ich deswegen trotzdem nicht. Aber ich habe zumindest einen gewissen Prozess gemerkt und so wäre es halt auch bei Letterings. Man muss halt wirklich sich reinhängen, dass daraus oder was Schönes bei rauskommt.
Was gefällt dir denn bei Letterings am besten? Magst du lieber so das klassische, das geschwungene Skript oder eher sowas Derberes? Was ist das, was du am geilsten findest?
Ich glaube, am geilsten finde ich eher so eine Frakturschrift, die so einen gewissen Flow dann noch hat, quasi.
Also so ein bisschen Schnörkels dran.
Ja, genau. Also ja, genau. Wenn du so ein, sagen wir mal so von der Basis, so auch so wie so ein Old English hast, das halt so einen gewissen Flow hat, das halt einfach ausladende Spitzen hat. Sowas so ein bisschen stachelig spitzigeres hat. Das fände ich, glaube ich, so was Kantiges mit so Flow-Spitzen, so die Richtung.
Da kann ich dir, den wirst du wahrscheinlich sowieso selber kennen, aber da kann ich dir wirklich meinen absoluten Lieblingstätowierer Kingsley Hayward ans Herz legen, vom Lowrider aus London.
Ja, großartig.
Der Dude ich weiß nicht, was der anders macht. Und ich gucke mir das immer an und ich denke mir nur so, du Missgeburt, Alter, warum kannst du das?
Ja, aber das ist eben auch so, Benjamin Laukes ist auch so von der Schrift her, finde ich auch sehr schön. Weil es einfach wirklich, es ist leserlich, es hat einen coolen Flow, gefällt mir sehr gut.
Ja, leserlich ist ja auch immer so eine Sache. Leserlich liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ne? Es gibt
Ich
nenne sie immer die Areal Brotherhood. Und für die Areal Brotherhood kann man Sachen chiffrieren, indem man einfach so einen kleinen Haken an einen Buchstaben macht. Das macht das für die gleich unleserlich. So, weißt du, wie ich meine?
Nee, also ich finde schon auch bei Letterings zählt als erstes die Optik. Also es muss irgendwie geil ausschauen. Du musst einfach denken, so, das float, das sieht fett aus. Und was es heißt, scheißegal. Ob da jetzt Loyalty oder Faith steht, ist total wurscht, wenn es erstmal fett aussieht. Genau. Also, wenn es cool aussieht und wenn es dann noch irgendeine Bedeutung hat, dann schön. Aber es muss schon als erstes erstmal schön sein.
Das ist auch witzig, weil bei mir ist das so, bei Kingsley war es jetzt das erste Mal auch wieder seit längerem so, man wird ja dann auch so ein bisschen stumpf, wenn man sich die ganze Zeit Social Media reinzieht und halt hier mit geilen Tattoos zugebombt wird, aber das ist wirklich was, wenn da so ein richtig fettes Lettering kommt, das gucke ich mir an und das gibt mir was, weißt du, ich habe nichts, meine Lebenssituation hat sich nicht gebessert dadurch, wenn ich krank bin, bin ich danach nicht gesund, aber ich finde es irgendwie geil, es gibt mir irgendwas, keine Ahnung.
Ja, das ist ja auch, bei uns war ja auch nur Sam Taylor. Mit dem habe ich auch sehr viel gequatscht und das ist halt so krass. Der hatte dann in Australien einfach auch wirklich so Schilddesign-Beschriftung gelernt. Also der hat wirklich gelernt,
aber das sieht man.
Wie man so diese, ich würde es jetzt einfach mal so klassische Londoner Barbershop-Scheiben sowas halt malen. Ja, genau. Und das ist halt, wow, einfach so beeindruckend wirklich. Und das liebe ich, dem auch zuzuschauen, wenn ich so sehe, wie der auch so seine Bleistiftzeichnungen so macht, das ist einfach ultra schön. Und da merkt man halt auch, das ist wirklich so, das ist so gelernt.
Ja.
Ne? Das sieht man einfach, das ist wirklich wunderschön. Und das ist halt auch das Schöne, wenn man quasi eine gewisse Sicherheit bei Linienführung hat. Das ist richtig befriedigend, wenn man sieht, wie einer mit so einem Tuschestift einfach so mit Flow so Linien malt und die halt so parallel einfach mal so 10 Linien nebeneinander, als wär's nix.
Ja.
Und das ist richtig befriedigend. Also ich denk, Alter, wie gut. Und das ist ja auch der Grund, warum ich im Endeffekt meine Doppelfreihandsachen so mache, wie ich sie mache. Weil ich einfach gesehen habe, dass Pinstriper, also wenn die quasi einen Tankdeckel bemalen mit so einem Schlepperpinsel, der ja auf Druck reagiert.
Mhm.
Und dann quasi so Kalligrafie symmetrisch, also gespiegelt auf so einen Tankdeckel malen, wo sie ja quasi nicht nur symmetrisch malen, sondern auch noch bei dem Schlepperpinsel auf den Druck achten müssen, dass sie halt diese kalligrafische Form so hinkriegen und einen Flow dabei haben, dachte ich mir so, wenn die so ein Lettering da mit zwei Händen auf so einen Tankdeckel ballern können, dann schaffe ich doch so sketchy-mäßig ein schiefes Monster auf den Front zu malen. Und so hat's angefangen und deswegen mache ich das. Und im Endeffekt denke ich mir jedes Mal, ja, die machen es alle besser als ich, aber ich bin halt der eine, der es tätowiert.
Das stimmt. Und am Ende ist das ja auch so ein bisschen dein Signature-Move geworden, ne? Weil du da, ja, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wo du gesagt hast, ja, es ist eigentlich nicht so schwer, wie man denkt. Man muss halt, braucht halt Übung dafür, aber dann geht's ja eigentlich.
Genau. Und alle Pinstriper, die mich sehen, werden sich denken, Alter, super schlecht.
Wäre eigentlich auch mal eine Maßnahme, ne, das zu machen. Bist du selber denn auch noch so, dass du dir jetzt sagen würdest, also besuchst du selber Seminare, dass
ja,
du
auf jeden
sagst,
Fall.
Geil.
Also ich habe letztes Jahr waren wir in Kolumbien, da habe ich ein Seminar in Bogota gegeben. Also das war eben eine Seminar wie Konferenz.
Mhm.
Und da waren wir, ich glaube, 10 Tätowierer. Und da war auch einer meiner absoluten Lieblingstätowierer, Steve Moore.
Oh. Nur Tattoos.
Genau, und Valla Montero, auch Wahnsinn. Ja, und eben, also wirklich Tätowiere, die ich sehr bewundere für das, was sie tun. Und ja, es war einfach großartig. Da einfach dann nicht, also selber das Seminar war natürlich schön. Also natürlich war man dann auch etwas aufgeregt, weil auch die ganzen Studenten, sage ich mal, auch echt richtig gut waren. Also ich war richtig überrascht, was für eine Qualität in Kolumbien da ist. Also wirklich Wahnsinn, weil die sich auch austauschen.
Ja.
In Bogota und Medellin, wo wir waren, haben die so viel erzählt. Da gibt's irgendwie 5 Studios. Also es gibt ultra viele Studios, aber 5 befreundete Studios, die alle in der gleichen Stadt arbeiten, irgendwie 4 Straßen voneinander entfernt und die alle untereinander Gast tätowieren.
Geil.
Und da ist das ganz normal, dass man sich austauscht und irgendwie sein Wissen miteinander teilt. Und wenn man sich diese Tattoo-Kultur in Kolumbien anschaut, sieht man auch warum. Weil da einfach jeder Tätowierer, mit dem ich geredet habe, einfach ein krasses Niveau hatte. Ja, und dementsprechend, das war von David Menschen organisiert, der das eben auch genauso sieht. Man muss sich austauschen, man muss konstruktive Kritik annehmen. Ja, und da war es eben einfach toll, einfach bei dem Seminar einfach so den Tätowieren, die man ja selber sehr bewundert, einfach mal so zuzuhören und sich auch wieder Stichpunkte zu machen und wirklich so genau darüber nachzudenken. Weil es war einfach der absolute Wahnsinn, wie ein Valla Montero sich, was der sich für Gedanken macht, wie der einfach tätowiert. Das ist unglaublich. Ich habe sowas noch nie gehört oder gesehen, dass der halt wirklich Farbtöne anhand der Kundenhautfarbe bestimmt. Also ob, wenn man seine Tattoos kennt, die sind ja entweder mit so viel Pink oder viel Gold. Und das macht er anhand der Hautfarben seiner Kunden davon abhängig. Ob das eben ein, sagen wir mal, eine rosastichige Haut ist oder eine eher karamellfarbene Haut, macht dann den Unterschied, ob er jetzt was Pinkes macht oder was Goldenes macht. Also das kannst gar nicht so richtig du bestimmen, das bestimmt dein eigener Hautton. Ja. Und dann macht er sich solche Gedanken, was ja schon mal sehr beeindruckend ist. Und dann redet er auch von Körperspannungslinien, wie er quasi die Magnum beim Ausfüllen hält, dass die Tattoos besser verheilen. Das heißt, dass du der Länge nach quasi Körperspannungslinien tätowierst.
Mhm.
Ein bisschen schwer zu erklären, aber das ist da, wo sich die Haut stretcht, würdest du der Länge nach eine Narbe, also eine Linie schneiden und zunähen.
Ja.
Und nicht quer, dass sich diese Narbe quasi aufziehen würde.
Ah, okay, verstehe.
Falls man das so ungefähr dann verstehen kann.
Ja,
und anhand quasi von Ärzten und warum die Leute so aufschneiden, wie sie aufschneiden, sie sie aufschneiden anhand der Körperspannungslinien, hat er einfach erklärt, wie er tätowiert. Und ich dachte mir, ich saß da und dachte mir so, weiß ich überhaupt, was ich da tue? Das war richtig beeindruckend.
Aber das finde ich eben so geil, wenn du Leute hast, die halt eben so krass reingenördet sind und dir das auch eben fundiert erklären können, warum die das machen. Nicht so, ja, ich mach das einfach so und es funktioniert, sondern nee, das hat schon seinen Sinn, warum er das macht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir nämlich jetzt auch zu Black Friday das WeMake Artists, den WeMake Artists Zugang gegönnt, weil ich jetzt auch Bock habe. Da hast du ja auch ein Seminar, ne? Deswegen, wir sind jetzt auch leider schon am Ende der Zeit, muss ich sagen. Deswegen, aber ist das auch eine ganz gute Überleitung. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich kenne ja nur die Ausschnitte von dir. Ich bin aber sehr, sehr gespannt darauf. Und du hast ja auch, wie gesagt, deine Dinger dazu beigetragen. Deswegen machen wir es bei uns immer auch so, dass der Gast dann immer das letzte Wort hat und nochmal so ein bisschen Werbung machen kann für seine Sachen. Und ja, dann mach mal.
Ja gut, also im Endeffekt, wenn wir gerade über WeMake Artists geredet haben, ich habe jetzt in dem Seminar ja auch sehr viel von Tätowierern gesprochen, die ich sehr bewundere, wie eben Philo oder ein Vala Montero, eben auch Benjamin Laukes und Cecile und ganz viele andere Freunde von mir, die auf WeMake Artists eben auch sind. Das ist einfach super spannend, eine Plattform zu haben, wo du wirklich von meiner Meinung nach ein paar der besten Tätowierer der Welt wirklich deren Sicht auf das Tätowieren siehst. Und das ist ganz schön. Und ich hatte die Ehre, viele dieser Tätowierer quasi auszuwählen und konnte quasi dann immer die Tätowierer fragen, was ich wissen will. Und das ist bei WeMake Artists sehr viel vertreten, dass ich beispielsweise bei Cecile wissen wollte, wie sie dieses Merchandise-Ding auch macht. Oder wie Philo und Cecile speziell Frauengesichter malen.
Das ist auch wild.
Genau, und wie Walla halt eben die Farbe so gut einarbeitet, weil ich ja seine Sachen auch abgeheilt gesehen habe und das der Wahnsinn ist. Und das ist ganz schön bei WeMake Artists, dass ich sehr viele Tätowierer da ausgewählt habe und denen einfach meine Fragen gestellt habe und mir dann deren Seminare angeschaut habe auf unserer Plattform. Genau. Ja, und das ist ganz toll und dementsprechend holt euch WeMake Artist und nimmt den Code Julian, dann kriegt ihr auch noch ein paar Prozente.
Das packen wir euch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes rein. Wo findet man dich bei Instagram oder bei Social Media generell?
Also ich bin so ein bisschen auf TikTok, aber nicht so wirklich. Und eigentlich größtenteils, ja okay, man könnte sagen, ich bin auch bei Facebook, aber das bin ich seit 6 Jahren nicht mehr aktiv.
von dem her da recyceln wir alle nur noch.
Ja, aber wenn man wirklich was von mir wissen will und mir schreiben will, dann kann man das sehr gerne auf Instagram machen. Wenn man mir nett schreibt, schreibe ich auch nett zurück.
Genau. Alles klar. Gut, das war wirklich super ergiebig. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das gemacht hast. Ja, ich hoffe, euch als Zuhörer hat es Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich sage Dankeschön, Julian, und bis bald hoffentlich.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.